Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Jesus, wir haben das gesungen, dass unsere Freude an dir unsere Stärke ist, zu sehen, wer du für uns bist und dass du in uns Platz nimmst durch den guten Heiligen Geist. Und ich bitte dich in dieser Woche, auch nach Pfingsten, dass du immer wieder hilfst, das zu sehen, wer du bist und wen du uns da versprochen, angekündigt hast, wie du durch den guten Heiligen Geist in uns Platz nimmst. So bitte ich dich darum, dass du redest und wirkst, auch jetzt, wenn wir miteinander die Bibel lesen, darüber nachdenken, wen du uns da geschenkt hast. Amen. Glaubt es kaum, vergangener Sonntag ist schon fast gar wieder dreiviertel Woche bald her, war Pfingsten. Von Pfingstsonntag hängt oder steht und hängt hier noch hier das Flipchart, hier so, wo es um Texte aus Johannes 14 bis 16 ging, wo Jesus an unterschiedlichste Stelle davon redet, dass er jemanden schickt. Je nach Bibelübersetzung hast du da das eine oder das andere stehen, der Beistand, der Tröster, der Helfer. Natürlich, es ist klar, es geht um den Heiligen Geist. Und so haben wir dort geguckt, nochmal am vergangenen Sonntag, wen schickt er da? Was bekommen wir hier immer wieder so in diesen letzten Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, über den Heiligen Geist gesagt? Und wir haben hier eine wilde Menge an Eigenschaften gesammelt, die in diesen Kapiteln zu Hause sind, zu finden sind und auch noch manche drüber hinaus. Wer kommt da? Wer ist der Heilige Geist? Lehrer, Wortverkündiger, Zeuge, Weltaufklärer, Erinnerer, mit uns verbundener, Jesusverherrlicher, Friedensstifter, Sprachrohr Gottes, Gottes Willenoffenbarer, Zukunftszeiger, Geist der Wahrheit, Berater und Leiter, Tröster und Ermutiger, Wegbegleiter, zur Umkehrrufer, Begaber, Glaubenwecker, Charakterpräger und Liebeausgießer. Und so, mit dem, dass Jesus ihn ankündigt, mag ich mit euch heute einen Schritt weitergehen in der Bibel, nämlich dorthin an diesen Tag, an dem das Wirklichkeit wird. Was Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern bespricht und ankündigt, bis dann Wirklichkeit wird. Und dazu gucken wir in die Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Das ist der Pfingsttag. Bei Luther klassisch überschrieben mit das Pfingstwunder. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13. Und da heißt es, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern, unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder, Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend Kyrene, in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Und andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Auf gut Deutsch, ihr seid besoffen. Das ist Pfingstsonntag. Das ist dieser Tag, an dem es Wirklichkeit wird, dass Gottes Geist auf die Jünger kommt. Ein sehr unwirkliches, schwer zu beschreibendes Ereignis. Die Jünger sind beisammen, sind plötzlich reden sie in anderen menschlichen Sprachen und danach, nach dem, was ihr gerade gehört habt, beginnt Petrus zu predigen. Und an diesem Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Sie lassen sich taufen und bekommen ebenfalls den Heiligen Geist. Es ist eine besondere Geschichte. Es ist dieses Fest der neuen Begeisterung im wahrsten Sinn des Wortes. Sie bekommen Gottes Geist geschenkt. Und Pfingsten, das ist neue Begeisterung mit einer großen Vorgeschichte. Das ist irgendwie für dich und mich vielleicht nicht unbedingt das Präsenteste, aber was davor passiert ist und was es für die Jünger bedeutet haben muss, das ist schon nochmal was anderes, was für eine Tragweite da dahinter steckt. Wenn du guckst, wenn du überlegst, wer um alles in der Welt hat im Alten Testament einen Heiligen Geist gehabt? Wo war der zu Hause? In welche Leute? Ja, das ist der kurze Moment, um mit seinem hier Bibelwissen vielleicht kurz rauszurücken, mal so geschwind ein bisschen aufblitzen zu lassen. In wem haben wir das, dass Gottes Geist zu Hause ist im Alten Testament?
Er war begrenzt. Einige wenige auf
Könige.
Priester,
Propheten, genau, jawohl. Also
Richter,
ja. Also hast du entweder einzelne Personen, manchmal auch Personengruppen, also Gruppen von Propheten zum Beispiel.
Ja.
Also es ist immer wieder, es sind einzelne Leute. Es sind immer wieder einzelne Leute, von denen es heißt, der Geist des Herrn kommt auf sie. Immer wieder, nur einzelne Leute. Und diese Leute sind sozusagen diejenigen, die dem Volk Gottes Israel sagen, was Gott will, was dran ist. Und so beginnt es immer wieder mit den gleichen Worten, so spricht Gott der Herr. Und sie geben von Gott das weiter, was Gott ihnen zu sagen hat, seinem Volk. Und ohne die Propheten, ohne den König, ohne diese begeisterten Leute, im wahrsten Sinn des Wortes, mit Gottes Geist beschenkten Leute, sind die immer wieder im Unklaren. Was ist jetzt dran? Sie suchen immer wieder Leute, die eben den Heiligen Geist haben, auf und fragen, was ist von Gott dran? Bitte sag's uns. Es sind nur einzelne Leute. Und in diesen Zustand hinein, dass sie eigentlich immer wieder einzelne Sprachrohre haben, da kommt plötzlich hier so eine unglaubliche Verheißung aus dem kleinen Propheten Joel, was dann in Joel 3 heißt. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also es ist eine wilde Vorstellung, wenn es vorher immer nur die einzelnen Leute waren. Sagt Gott jetzt, es wird der Tag kommen, an dem mein Geist Platz nimmt. Nicht nur auf Einzelnen, sondern auf vielen. Und so hat er, wie gesagt, Sonntag hier Jesus, der am letzten Abend mit seinen Jüngern davon spricht. Dass er zu ihnen sagt, hier der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch als Jünger, alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist nicht nur ein einzelner Jünger, dem das verheißen ist, sondern der ganzen Mannschaft. Und so geht es weiter. Also du merkst hier, Gott, der in allen Gläubigen wirken will, das ist die Absicht. Das war vorher nicht vorstellbar. Es ist nicht mehr die Sondergruppe der einzelnen Leute, die eben so Funktionsträger sind, sondern dass Gott sagt, ich will Platz nehmen in euch allen. Das ist eine ganz andere Art und eine ganz andere Qualität von Gottesbeziehung. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dass Gott so nah bei uns ist, in uns zu Hause sein will, Platz nehmen will. Wie gesagt, es kann sein, du denkst dir bei Pfingsten, ja, Gott kommt zu uns und das ist gut. Aber wenn man diesen Kontrast erlebt, zu sagen, wow, das war vorher so, einzelne Leute und jetzt nimmt Gott in allen Platz. Da ist Pfingsten, das ist neue Begeisterung mit einer großen Vorgeschichte. Das ist das Erste. Das zu sehen, was da bisher davor so los war. Und dann geht es weiter, dass es auch eine neue Begeisterung mit großen Zeichen ist. Neue Begeisterung mit großen Zeichen, dass das an diesem Tag passiert. Das ist Pfingsten, das ist ein jüdisches Pilgerfest, an dem du nach Jerusalem kommst. Die halbe Welt ist da, oder eigentlich die ganze ist beieinander. Die Jünger sind nicht nur die 11, die zurückgeblieben sind, es sind 120 Leute rum, heißt es in Apostelgeschichte 1. Und dann passiert es, dass sie in diesem Haus versammelt sind, dass es stürmt, stell dir das vor, in so einem Raum wie hier oder ein bisschen größer muss das ja sein. Plötzlich weht es hier drin, die ganze Pflanze fallet um hier, die Flyer und Zettel wehen durch den Raum. Plötzlich werden sie von zerteilten Zungen wie von Feuer besetzt. Kommen auf sie herab und Gottes Geist erfüllt sie. Und sie reden von Gott in unterschiedlichen menschlichen Sprachen. Ist nochmal was anderes als das, was du später in 1. Korinther beispielsweise hier mit Zungenrede hast. Es sind andere menschliche Sprachen. Und die ganzen Leute, die das hören, die sind komplett durcheinander, weil sie sagen, das sind doch die Galiläer. Die hast du an ihrem Dialekt erkannt. Das ist nicht das erste Mal. Petrus hier, der so nach der Festnahme Jesu hier so zum Palast des Hohepriesters geht, da sagen sie, du gehörst doch auch zu dem. Ne? Dein Dialekt verrät dich. Man hört immer raus, wenn ein Schwabe wo ist. Er kriegt es nicht gescheit versteckt. Ja? Und das ist die Aussage, das sind die Elbler Israels, die plötzlich akzentfrei in unterschiedlichsten Sprachen sprechen. Und in all diesen unterschiedlichen Sprachen Gott groß machen. Kannst du das vorstellen? Von einem Moment auf den nächsten irgendeine wilde Sprache zu können und in dieser Sprache zu erzählen, wer Gott ist, was er durch Jesus getan hat. Und es ist für sie komplett, für diese 120 ist das einfach unglaublich zu sehen, hier Gott wirkt da, der nimmt hier in uns Platz und redet durch uns, so dass es jemand anders versteht, der aus komplett vom anderen Ende der Welt kommt. Leute, die alle nach Jerusalem gekommen sind. Neue Begeisterung, die mit großen Zeichen beginnt. Da passiert unglaublich viel an diesem Tag. Dass Gott so nah kommt und sich nicht nur für die Handvoll nah, die Hand ist ein bisschen viel mit 120 Leuten, aber so für diese Gruppe so greifbar macht. Und nicht nur für sie, sondern auch die, die darum stehen, die das hören, die zusammenlaufen. Und entsetzt sind und merken, Gott macht hier was. Gott wirkt hier. Es ist nicht nur eine Begeisterung, eine neue Begeisterung mit einer großen Vorgeschichte, mit großen Zeichen, es ist auch neue Begeisterung mit riesigen Auswirkungen. Stell dir das vor, wirklich dieses Pfingstfest, dass Gott sagt, ich benutze den Termin, wo die Stadt voll ist mit Leuten. Das ist wie Passafest. Die Stadt ist knagelvoll. Leute aus allen möglichen Ecken und Enden. Verse 9 bis 11 heißt da, wo sie überall herkommen. Leute aus dem heutigen Europa, aus der heutigen Türkei, aus Israel, aus dem Irak, aus Nordafrika, aus dem heutigen Iran, aus Ägypten, aus Libyen. Alle sind irgendwie da. Und genau an diesem Moment, als von den Rahmenbedingungen so viel so geschickt ist, da schnappt sich Gott diese 120 Elbler Israels und redet so, dass diese Leute, die jetzt da sind, das verstehen. Und dass Leute, die ihn erleben an diesem Tag, die wieder nachher nach Hause gehen, die werden nicht alle da bleiben. Die werden wieder heimgehen. Und so strahlt es aus. Leute, die das eigentlich dem ganz fremd sind, kannst du das vorstellen, die keine Geschichte mit Gott haben, so von ihrer nationalen Zugehörigkeit. Leute, die Proselyten sind, die hier so aus fremden Völkern kommen, sich für den Gott der Bibel interessieren, die Juden geworden sind, ja. Und doch, die in einem ganz anderen Umfeld zu Hause sind, die bekommen das mit. Und Pfingsten ist mit dem, dass plötzlich alle mögliche Leid, das in ihrer Sprache hören, Pfingsten ist eigentlich fast so was wie die Umkehrung von diesem Turmbau zu Babel, wo plötzlich alle einander nicht mehr verstehen. Erinnerst du dich an das? 1. Mose 11. Da sorgt Gott dafür, dass die Leute, die sich eben nicht verteilen wollten, dass die sich nicht mehr verstehen beim Bauen. Keiner versteht mehr den anderen. Und sie verteilen sich. Und jetzt ist Pfingsten und Gott bringt Leute zusammen, die sich zumindest sprachlich nicht sonderlich nahe sind, die sich kulturell von ihrer Ursprungsprägung nicht nahe sind, die jüdischen Glaubens sind oder auf der Suche nach Gott, nach dem Gott der Bibel sind, das schon. Aber dass da plötzlich so etwas Verbindendes entsteht, mit dem keiner gerechnet hat, ist die Umkehrung von dieser Sprachenverwirrung. Und so beginnt es an diesem Tag. Gott wählte so geschickt aus. Und schon im Vorfeld hat Jesus zu den Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in der Stadt, in der sie sind, in Galiläa und Samaria, die, wenn man so will, Regionen, Bundesländer drumherum, bis ans Ende der Erde. Und so beginnt an diesem einen Tag hier sowas, das sich ausdehnt, ringsrum. Der Grund, warum du und ich, warum wir heute hier sitzen, hängt mit Pfingsten zusammen. Weil ganz ehrlich, wenn ich hier lese, wir sind die Nutznießer in zweiter, dritter, vierter, fünfter Instanz. Ich lese da nichts von Leuten, die irgendwo deutsch oder germanisch oder sonst was gewesen wären. Das hat erst mal über die Alpen müssen. Dass wir, die Nutznießer, Mitbeschenkte, Mitbeteiligte sind durch das, was an diesem Tag in Jerusalem beginnt. Das ist neue Begeisterung mit großen Auswirkungen, dass Gott zu uns kommt, dass er so sichtbar wird, Platz nimmt, in uns wohnt. Der Korinther schreibt Paulus hier, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Gott nimmt in euch Platz. Es beginnt mit Pfingsten, dass er in Menschen so in dieser Art und Weise breit Platz nimmt, die vorher nicht den Heiligen Geist hatten. Dass wir gesagt kriegen, er wohnt in uns. Dass er wirkt, so mit dieser Breite an Dingen, die wir auch am vergangenen Sonntag gesehen haben. Dass er da ist, begleitend ist. Dass er erinnert an die Worte von Jesus. Dass er mit dem, dadurch, dass er dich an Jesu Worte erinnert, dich ein Stück weit berät und leitet. Manchmal durch diese Worte Ermutigung und Trost erfährst, dass er Jesus groß macht, dass der Heilige Geist daran beteiligt ist, dass Glaube in dir entstanden ist, dass er dich begabt hat mit Fähigkeiten, die zum Segen für andere in der Gemeinde werden. dass er Gottes Liebe in deinem Herz ausgießt. So heißt es in Römer 5, Vers 5. Das zu sehen, wer nimmt da Platz in dir und mir. Das ist ein großes Geschenk. Die Frage bleibt, was ist deine und meine Reaktion drauf? Jetzt kommen wir aus der Prägung des Pietismus, die bekanntlich nicht unbedingt die große charismatische Geschichte hat. Unsere Prägung ist sehr Jesus-orientiert. Das hat auch seine Stärke und das tut meine charismatische Geschwister in der Evangelischen Allianz Böblingen gut, dass es uns gibt. Und genauso tun sie uns an der Stelle gut. Das, dass unsere Prägung manchmal mit dem Heiligen Geist ein bisschen vorsichtig ist, hat mit unserer Kirchengeschichte zu tun. 1909, sogenannte Berliner Erklärung. Da haben die Väter des Pietismus haben sich zusammengetan und eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sagen, die Dinge, die in der Pfingstbewegung hier, die in Deutschland so passiert sind, die aufkamen in dieser Zeit, der Geist, der in dieser Bewegung wirkt, ist kein Geist von oben, von Gott. Es ist kein Geist, der von Gott kommt, sondern es ist ein Geist, der von unten kommt. Auf gut Deutsch haben sie in diesem Papier gesagt, Pfingstbewegung, bei euch wirkt der Teufel, Punkt. Das ist unsere Prägung, da kommen wir raus. Und das erklärt auch, warum sich im Pietismus, warum das erstmal nochmal 80 Jahre braucht hat oder 90 Jahre, bis da eine mehr Offenheit entsteht. Diese Erklärung folgte wiederum eine Antwort vom Mülheimer Verband, der eben sehr pfingstlerisch, charismatisch geprägt ist. Und so hat man sich mehr oder weniger über Erklärungen, über Papiere gestritten. Zum Glück ist die Zeit auch durch und das, ich kann euch nicht das Jahr sagen, aber so, wo man wirklich an den Punkt kommt, ist zu sehen, hey, wir erkennen an, dass in beiden Prägungen Gottes guter Geist zu Hause ist. Manchmal weiß man das gar nicht immer, woher das kommt, warum wir so Jesus-zentriert sind. Das ist ein Grund. Und dann kommt immer wieder Pfingsten ums Eck. Ein bekannter ehemaliger Kollege, der hat es mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? So angelehnt an dieses Spiel für die Kinder. Wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Niemand. Und wenn er kommt, laufen wir davon? Oder freuen uns an dem, der längst in uns wirkt? Und wenn man so, es ist immer schwierig, das jetzt auseinander zu dividieren am Ende des Tages, was genau wirkt jetzt in uns der Heilige Geist und was wirkt Jesus in uns, was wirkt der Vater in uns. Aber so zu manchen Dingen, die wir halt klassisch sagen, Jesus, wie gut, dass du das in uns tust, bekommen wir aber auch manchmal von Jesus zum Beispiel eben in Johannes 14 bis 16 gesagt, du Martin, das macht eigentlich der Heilige Geist in dir. Am Ende des Tages ist es manches schwierig, auseinander zu differenzieren. Dreieinigkeit ist immer so eine Sache. Und doch zu sagen, zu sehen, hey, wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Eigentlich brauchen wir sie nicht haben. Auch wenn unsere Kirchengeschichte sehr vorsichtig und sehr reserviert ist gegen manche vielleicht auch ja, wild wirkende Phänomene. Aber ich bin froh um meine charismatischen Geschwister hier in der Allianz. Da viel Gutes erlebt. Wie sie Gottes Wirken noch mal mehr zutrauen, als ich das automatisch tun würde. Und was sie wiederum an Bibel- und Jesus-orientiertem Schatz bei uns finden. Wir brauchen sie und das ist gut so. Wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Niemand. Und wenn er kommt, ja, eigentlich ist er ja schon längst gekommen und wir müssen nicht wegrennen, sondern dürfen uns an dem freuen, wer er ist. Was er längst in uns tut, ohne Angst haben zu müssen, dass es irgendwie wild und schief wird, sondern dass er da ist und dich an Jesu Worte erinnert, Augenöffner ist, Friedensstifter ist, Tröster ist, Ermutiger ist, Jesus Großmacher ist. Du hörst wahrscheinlich heute nicht zum ersten Mal. Das ist gut, dass du nicht das erste Pfingsten, also so in heutiger Zeit Pfingsten, erlebst. Und doch auch nach all den Jahren, das immer wieder zu sagen, zu sehen, guter Gott, du wirkst durch deinen guten Geist und kommst zu uns. Und wir wollen offen sein für dich, dass du das immer wieder dich zeigst, immer wieder wirkst. Vielleicht denkst du dir manchmal, ich habe einfach gerade einen Eindruck, der kommt aus dem Bauch raus. Und vielleicht ist mein eigener Kopf oder vielleicht ist es Gottes guter Heiliger Geist. Meine Frau hat es immer wieder. Und wenn meine Frau hin und wieder einen Eindruck hat, dann, also das sind manchmal gar nicht die große wilde Sache, dass die jetzt hier irgendwie dasteht und sagt, so spricht Gott der Herr oder sowas Wildes. Nein, aber dass sie sagt, du Martin, ich habe den Eindruck, dies oder jenes ist dran. Und ich tue dem gut, dem immer wieder nachzugehen. Dass sie sagt, Martin, ich habe den Eindruck, es ist gut, sich darunter zu melden oder dies oder jenes zu tun. Und so passiert es immer wieder, dass ich denke, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, ist das weibliche Intuition, ist das einfach ihr Kopf, ist das einfach eine Logik, die da ist. Und doch passiert es immer wieder, dass du den Eindruck hast, hey, oh, da stößt Gott gerade was an. Oder dass du plötzlich einen Bibelvers wieder im Kopf hast. Du kannst sagen, ja, an der Stelle hat mein Gedächtnis zugeschlagen. Oder an einer Stelle kommt ein Liedvers in deinen Kopf, der genau in der Situation greift. Und du kannst sagen, ja, okay, meldet sich einfach meine Erinnerung, mein Gedächtnis wieder und weiß ich. Aber vielleicht ist da Gottes guter Geist einfach am Wirken, mitten in das hinein, was gerade los ist. Wer dankt vom Heiligen Geist? Niemand. Wir brauchen es nicht haben. Vielleicht wirkt dieses einfache Gebet abenteuerlich oder vielleicht ist ganz normal und vertraut für dich zu sagen, Jesus, lass deinen guten Heiligen Geist in mir wirken. Zeig du dich durch ihn. Erinnere mich durch ihn an dich, deine Worte. Und tu das viele, was du angekündigt hast. So ist Pfingsten eine neue Begeisterung mit einer großen Vorgeschichte. Sagen sie, es ist nicht mehr so, dass es nur die Einzelnen sind, sondern Gott nimmt in allen Platz. Es ist dieses Ereignis mit einem großen Zeichen damals. Und es ist diese neue Begeisterung mit einer riesigen Auswirkung für dich und mich heute. Ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, in der Stille Gottes zu sagen, was dich vom Gehörten bewegt. Und ich bete dann zum Schluss und im Anschluss beten wir gemeinsam das Vaterunser.